Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Herzlich willkommen zum runden Geburtstag. Heute hört ihr die 60. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Suad Benkreder unser Gast. Sie ist Vorstandsmitglied der DZ Bank, das ist das Spitzeninstitut der Volks- und Genossenschaftsbanken. Suad hat einen sehr internationalen Lebenslauf. Sie ist in Frankfurt geboren, hat in Paris studiert und war dann zunächst für die Deutsche Bank und dann für Standard Chartered tätig. Und zwar nicht nur in Frankfurt, sondern auch einige Jahre in London und Dubai. Wäre sie in den USA, würde man sagen, sie zeigt, dass der American Dream funktioniert. Glücklicherweise aber ist sie hier und verkörpert für mich den German Dream. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Suad, ich freue mich, dass du Gast im Podcast Werte und Leadership bist. Hallo.
Liebe Andrea, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Suad, du bist heute in Frankfurt. Ich habe einen Blick in dein Büro, in dein Vorstandsbüro bei der DZ Bank. Es sieht trotzdem ein bisschen orientalisch bei dir aus. Das zeigt schon viel von dir selbst auch, oder?
Das ist richtig. Also du siehst im Hintergrund eine große Pflanze. Man könnte sagen, sie ist etwas palmenartig im Aussehen. Und dann hängt ein Bild von einer sehr orientalischen Tür aus Fes hinter mir in Marokko. Und das habe ich mir tatsächlich beides ausgesucht, um es mir hier etwas bequemer zu machen.
Das sieht gut aus. Ich bin sehr gespannt, welche Werte du heute mit uns besprechen willst und mit mir besprechen willst und welche Gegenstände du dazu dabei hast. Was, mit welchem Gegenstand möchtest du starten?
Es ist tatsächlich so, dass ich einen einzigen Wert habe, und zwar Freiheit, aber in drei unterschiedlichen Ausprägungen oder Ausführungen und dafür auch drei unterschiedliche Gegenstände habe.
Da bin ich gespannt. Mit was möchtest du starten?
Ich würde gerne mit etwas sehr Persönlichem starten, und zwar mit meiner eigenen Einbürgerungsurkunde als deutsche Staatsbürgerin. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe dann in Frankfurt und in Paris studiert an der Dauphine und war damals, als ich in Frankreich studiert habe, algerische Staatsbürgerin und bin, wie gesagt, auch geborene algerische Staatsbürgerin und habe dann im Rahmen meines Studiums festgestellt, wenn es zum Beispiel um die Aufenthaltserlaubnis für Frankreich ging oder auch Praktika, die meine Kommilitoninnen und Kommilitonen woanders gemacht haben, in England oder Amerika, dass das für mich nicht so einfach war, A, in Frankreich dann quasi alle Kriterien für den Aufenthalt zu erfüllen und B, mich frei zu bewegen. Und von daher habe ich mich auch mit meinen Geschwistern dazu entschieden, spätestens dann die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und insofern habe ich extrem positive Erinnerungen an meine Einbürgerungsurkunde.
Wie darf ich mir den Tag vorstellen, wo du die bekommen hast? Holt man die ab? Kriegt man die einfach nur schnöde per Post geschickt? Habt ihr da eine Party gemacht? Wie war das?
Im Prinzip alles so ein bisschen. Es gab, Petra Roth war damals die Bürgermeisterin und sie hat die Eingebürgerten tatsächlich empfangen und die Einbürgerungsurkunde selber herausgegeben. Das war bei meiner drei Jahre älteren Schwester so, dass sie auch auf dieser Zeremonie war. Ich konnte sie leider nicht persönlich abholen, weil ich in Frankreich war. Aber es ist wirklich so, dass man gefeiert wurde und wir empfanden das dann auch als sehr, sehr schöne Gestik und als großes Willkommensgeschenk.
Jetzt hast du ja erzählt, dass du sozusagen aus einer algerischen Familie kommst, hier in Deutschland aufgewachsen bist und den Lebenslauf, den du hingelegt hast, du hast eine sehr internationale Karriere gemacht. Du bist eine der wenigen Frauen, die im Investmentbanking ganz nach oben geschafft haben. Du bist im Vorstand von einer Bank. Auch da sind ja erstmal gar nicht viele Personen per se. Da schaffen es nicht viele hin und auch nicht viele Frauen. Das mit der Integration muss bei dir extrem gut geklappt haben, oder? Hast du dich, wie lief das bei dir? Das ist ja nicht per se immer einfach, oder?
Ja, wir sind im Nordend geboren und aufgewachsen als relativ kleine Familie. Ich habe noch 5 Halbgeschwister in Algerien und habe 2 sozusagen Geschwister mütterlicher und väterlicherseits, mit denen ich in Frankfurt geboren und aufgewachsen bin. Und sowohl meine Eltern als auch meine Geschwister haben, wie kann man das sagen, eigentlich immer sehr gerne Leute gemocht. Fangen wir mal damit an. Das heißt, wir hatten nie ein Problem, jemanden zu bewerten bezüglich der Herkunft. Also egal, ob man eben aus Deutschland kam oder nicht aus Deutschland kam. Und insofern, wenn man das Wort Integration benutzen möchte, ist das so im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns immer integriert haben, weil wir eben Menschen mochten und nicht die Menschen nach Nationalität oder Religion oder was auch immer beurteilt haben. Und das war also mit einer extrem großen Offenheit verbunden. Und ich glaube schon, dass das hilft, wenn man in einem, sagen wir mal, fremden Land ist, in einem anderen Land, dass man einfach offen ist. Und das gilt für jeden. Und das galt auch für mich, als ich, wie du sagst, international gearbeitet habe.
Das heißt, bei dir zu Hause waren immer viele Gäste oder wie
funktioniert Integration dann bei dir?
Ja, das ist tatsächlich genauso. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind in den katholischen Kindergarten bei uns um die Ecke gegangen bin, St. Bernhards Kindergarten. Und meine Mutter, eine extrem herzliche, liebe Person, war diese Gastfreundschaft sehr aus Algerien gewohnt. Und die hat dann immer unsere Kindergärtnerinnen eingeladen. Und dann kommt man so als kleines Kind zurück und denkt eigentlich, das war's mit dem Kindergarten. Und dann saßen die im Wohnzimmer und haben Couscous und grünen Tee, also Nana, Pfefferminztee bei uns gegessen und getrunken. Und ich glaube, das war einfach so ein wundervoller Austausch, das auch so zu sehen, die Gastfreundschaft zu teilen und sich natürlich dann zu vermischen zwischen den Kulturen. So bin ich wirklich als Kindergartenkind schon aufgewachsen.
Und wenn du magst, beschreib ein bisschen, waren deine Eltern, es gibt ja Einwanderung in verschiedenen Facetten und Ebenen, waren deine Eltern sozusagen elitäre Akademiker oder gar nicht? Wie war das?
Also ich sage immer, und das meine ich wirklich ernst, eine der intelligentesten Menschen, die ich je getroffen habe, sind meine Eltern. Und ich habe in aller Bescheidenheit mit sehr intelligenten Menschen im Rahmen meiner Karriere und tue dies immer noch gearbeitet. Und die haben beide tatsächlich einen sehr bescheidenen Hintergrund. Also sind aber auch natürlich wegen des Algerien-Frankreich-Kriegs nicht wirklich in Ruhe zur Schule gegangen bis zum Ende. Also haben, glaube ich, insgesamt 9 Klassen nur gemacht jeweils und haben auch nicht studiert und sind sehr bescheiden in ihrer Berufswahl gewesen. Also meine Mutter war vorwiegend Hausfrau und Putzkraft bei der Frankfurter Volksbank, lustigerweise in Frankfurt.
So schließt sich der Kreis, Mensch.
Genau, so schließt sich der Kreis. Und mein Vater war Friseur und dann beschäftigt in Deutschland bei der Frankfurter Sozietätsdruckerei. Also man würde objektiv sagen bescheiden, weil es ein Blue-Collar-Household ist. Aber wie gesagt, eine der intelligentesten Menschen, die ich auch immer um Rat gefragt habe, wenn es um meine Investment-Banking-Karriere geht, was man vielleicht auch nicht unbedingt vermutet.
Aber das heißt, sie haben dich immer ermuntert, ehrgeizig zu sein, dich zu bilden. War das wert in eurem Haushalt sozusagen?
Das ist interessant. Die haben mich tatsächlich nicht dazu ermuntert, ehrgeizig zu sein, im Sinne von, nein, da musst du jetzt aber loslegen. Mhm. Was so schön war, ist, dass dadurch, dass wir aus einem sehr wertegefestigten Familienhaushalt kommen, nennen wir es mal so, und intellektuelle Neugier großgeschrieben wurde, haben sie mich immer ermutigt zu lernen. Und das war so schön. Und von anderen zu lernen und mit einer Bescheidenheit durchs Leben zu gehen, immer wieder zu lernen. Und ich glaube, das hat mir dann Gott sei Dank auch einen Auftrieb gegeben, meine Grenzen so ein bisschen zu testen und weiter zu lernen. Und das haben sie mir tatsächlich mitgegeben. Das hat sehr geholfen. Und was auch geholfen hat, ist, dass dadurch, dass ich aus einer bescheidenen Familie kam und ich glaube tatsächlich oder komme, das ist ein Riesenvorteil, sind auch die Erwartungshaltungen nicht so groß, dass ich etwas machen muss, was mir nicht liegt. Ja. Genau, kein Druck. Ich musste nicht in die Fußstapfen meines Vaters, der zum Beispiel Vorstand war, oder meiner Mutter, die Vorständin war. Und vielleicht ist es mir nicht gelegen, sondern eigentlich sehe ich das so als Geschenk Gottes. Und ich habe immer nur zu gewinnen gehabt, aber nicht viel zu verlieren. Ich glaube, das hat geholfen.
Nun ist Migration ja ein Thema, das rauf und runter diskutiert wird und nicht immer schön diskutiert wird. Wenn du jetzt drauf guckst, mit deinen Augen, mit deinen Erfahrungen, welche Tipps, welche, ja, sozusagen Hinweise würdest du den jungen Menschen geben, die hier aufwachsen und vielleicht noch nicht die Einbürgerungsurkunde haben? Was ist so der Schlüssel zum Erfolg?
Meiner Meinung nach ist der Schlüssel zum Erfolg ein gegenseitiger Respekt, ein Miteinander und auf der einen Seite kein Druck auf Assimilation, dazu komme ich gleich, und auf der anderen Seite ein tiefer Respekt für die Kultur und für die Gesetze und sagen wir mal für die Gepflogenheiten, die zu diesem Land gehören. Und mit Assimilation, ich hatte ja von meiner Mutter gesprochen, die extrem gastfreundlich war und meine Kindergärtnerin und die von meinen Geschwistern zu Hause zum Couscousessen eingeladen hat, ist für mich eigentlich das perfekte Bild. Sie hat, das war nicht normal, wir haben solche Einladungen nicht bekommen von anderen, sie hat aber trotzdem weitergemacht und quasi mit großer Freude und ohne etwas dafür zu verlangen, ihre Kultur und ihre, sagen wir mal, Gepflogenheiten ja auch hier gezeigt, den deutschen Kindergärtnerinnen. Und diese hatten die Chance, sie kennenzulernen. Und dadurch, finde ich, hat sich eine Win-Win-Situation ergeben. Und von daher ist gegenseitiger Respekt sehr wichtig. Und auch der Gedanke, dass man voneinander lernt und gemeinsam größer wird, anstatt zu sagen, du musst das genauso machen, wie ich das bisher immer gemacht habe, oder eben andersrum. Mich interessiert nicht, was ihr bisher gemacht habt. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Das funktioniert nicht. Das ist wirklich eine Win-Win-Situation miteinander. Dazu gehört natürlich auch eine Willkommenskultur. Und ich hatte vorhin über Petra Roth gesprochen. Das hat für uns damals Ausländer, für meine Geschwister und mich einen riesen Unterschied gemacht, dass die Frankfurter Bürgermeisterin einen empfängt und einen feiert. Und wir haben uns richtig gut gefühlt dabei.
Nun ist es ja nicht immer so. Und du hast ja auch gerade kurz in der Nebenbemerkung gesagt, ihr habt auch keine Einladungen von anderen bekommen. Das heißt, da gehört aber auch so eine gewisse Resilienz und Durchhaltevermögen dazu, oder? Das ist ja auch nicht witzig, wenn man weniger, sage ich mal, weniger kriegt, als man gibt.
Das ist interessant, was du sagst, unsere Philosophie ist und war, dass man etwas geben sollte, ohne etwas dafür zu empfangen. Und dann gibst du es tatsächlich aus deinem Herzen heraus und dann ist es auch richtig. Sobald du anfängst, etwas zu geben und du meinst es nur oder du machst es nur, um etwas als Gegenleistung zu bekommen, dann wird das ein harter Kontrakt und dann, glaube ich, ist es nicht genuine. Also dann ist es nicht ernst gemeint und dann ist das auch nicht schön. Und von daher hat das tatsächlich uns nichts ausgemacht, wenn wir dann diese, was man wirklich mit Südländern, mit, ich bin ja Araberin, Afrikanerin, so verbindet, diese Gastfreundschaft, hat uns überhaupt nichts ausgemacht, dass die quasi nicht erwidert wurde, weil wir es auch nicht als Beleidigung empfanden, sondern es ist einfach eine kulturell andere Gepflogenheit. Und das machte nichts, es war immer schön mit unseren deutschen Freundinnen und Freunden. Das war überhaupt gar kein Problem, dass wir wahrscheinlich eher auf der sozusagen Gastgeberseite waren.
Ja, und wie gehst du mit Rückschlägen um? Also es gibt's bei dem Thema, aber natürlich auch bei vielen, vielen anderen. Nehmen wir mal an, rein statistisch kannst du nicht nur positive Erfahrungen gemacht haben. Wie gehst du mit Negativen um?
Ich versuche, aus negativen Erfahrungen zu wachsen und mich auch zu fragen, ob das nicht dazugehört zu den Positiven, dass es auch negative Erfahrungen gibt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte ja erzählt, dass ich in Frankreich studiert und gelebt habe. Das war Ende der 90er und auch gearbeitet habe. Und einmal, ganz am Anfang, hatte ich eine Wohnung gesucht. Ganz am Anfang. Und dann habe ich eine Wohnung gefunden, die wirklich sehr gut war, habe mich darauf beworben und es war überhaupt gar kein Problem. Und mir wurde dann abgesagt aufgrund meines Passes, aufgrund meiner algerischen Herkunft. Okay. Und das wurde mir dann auch so erklärt. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als Anfang 20-Jährige. Das war natürlich nicht schön. Ich hatte die Wohnung gebraucht. Ich hatte nicht viel Geld. Die war genau in mein Budget und das war alles passend für mich. Und die abgesagt zu bekommen aufgrund der Nationalität ist natürlich nicht schön. Da war ich also erstmal ein bisschen traurig. Aber das hat nicht lange angehalten, weil ich dachte, ja, aber weil ich eben der Mensch bin, der ich bin, habe ich vielleicht bestimmte Chancen, Eigenschaften, was auch, wie man immer das auch nennen möchte. Und die sind ja dann auch positiv. Also man versucht dann immer, das habe ich zumindest gemacht, sich daran zu orientieren, dass ja das Große sozusagen, the big picture, das ist das, was zählt. Und im big picture habe ich mich nicht groß benachteiligt gefühlt in Frankreich oder in Deutschland. Und da halte ich mich eben an dem Positiven fest.
Das war sehr schön beschrieben, wie Petra Roth euch da empfangen hat. Hast du den Eindruck, dass es heute immer noch so ist, dass diese Willkommenskultur noch intakt ist? Wie guckst du da drauf?
Es hat sich natürlich unheimlich viel geändert. Die letzten, sagen wir mal, 30 Jahre hat sich sehr, sehr viel getan. Also einmal haben wir eine viel dynamischere Einwanderung weltweit mit Ländern, die auch wirklich attraktive Programme. Ich weiß das aus meiner Familie, die teilweise nach Kanada dann ausgewandert ist. Also nicht meine enge Familie, sondern meine Cousinen und Cousins, die nach Kanada ausgewandert ist und es dort eben attraktive Programme für Menschen gibt, die arbeiten möchten. Oder auch in UK, wo ich selbst mehrere Jahre gearbeitet habe, oder auch in VAE. Also von daher hat sich unheimlich viel getan im Sinne von, man versucht eine Art Win-Win-Situation zu kreieren. Ich finde das überhaupt nicht falsch. Und Bedarfe auch zu identifizieren. Also wo brauche ich gerade Menschen? Was für Menschen sind das? Und wie kann ich die integrieren und auch willkommen heißen? Und von daher glaube ich, der Schritt, den Petra Roth damals gemacht hatte, diese Willkommenskultur auszusprechen, der ist immer noch aktuell. Aber wie es gemacht wird, hat sich tatsächlich sehr geändert, weil einfach das Umfeld so dynamisch ist in den letzten 30 Jahren.
Naja, und deswegen vielleicht auch die Atmosphäre eine andere geworden ist, als sie damals war.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass das ein Unterschied, wenn ich schaue, wo ich gelebt habe, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist ja ein extremes Einwanderungsland, wenn man sich die Statistiken anschaut. Es gibt wirklich eine Minderheit, die quasi native ist, also VAE, Staatsbürgerschaft hat etc. Und das ist ein totales Einwanderungsland. Und da identifiziert man bestimmte Talente, die man reinholen möchte. Also man sagt zum Beispiel, wenn du ein Top-Student bist, bekommst du ein Visum. Oder bei mir war es so, ich habe auch ein Visum bekommen aufgrund meiner Qualifikation in der Bank. Und das hat eben auch bestimmte Visa-Terms sozusagen mit sich einhergezogen. Und das ist aber ein ganz anderer Ansatz, als wenn man sagt, man hilft auch Menschen in der Not. Und man stellt zum Beispiel Asyl, ist einfach ganz, ganz anders. Aber beides ist irgendwo Einwanderung, was ich meine. Aber es ist ganz
anders. Einwanderung.
Genau, ganz andere Einwanderung, richtig. Und bringt natürlich andere Herausforderungen und Chancen mit sich.
Ja, natürlich. Und Deutschland könnte ja von dieser top-qualifizierten Einwanderung auch einiges gebrauchen. Es jammern ja immer noch ganz viele Unternehmen über Fachkräftemangel.
Genau, also das ist auf jeden Fall etwas und das machen ja auch andere Länder und da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, finde ich. Und dann muss man sich aber natürlich auch überlegen, wie schaffe ich so eine Willkommenskultur? Mhm. Und nun ist es nun mal so, im Gegensatz zu den VAE oder England, wo ich gelebt habe, ist natürlich die Eintrittsbarriere, die Sprache woanders sehr viel einfacher, weil eben Englisch eine sehr viel häufiger gesprochene Sprache ist. Jetzt können wir natürlich nicht sagen, Deutschland wird auf einmal Englisch, das sage ich auch gar nicht, aber vielleicht noch überlegen, wo wir mehr international die Sprache einsetzen können, wie es zum Beispiel Frankreich die letzten Jahre extrem gemacht hat. Da sehe ich einen Riesenunterschied zu den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren, als ich da war und im Gegensatz zu jetzt, ja.
Es überrascht mich ein bisschen, weil die Franzosen ja dafür bekannt sind, dass sie ihre Sprache so sehr lieben und dem Englischen eher skeptisch gegenüberstehen.
Also ich würde sagen, du hast absolut recht, dass die ihre Sprache lieben, aber es widerspricht sich nicht. Die lieben immer noch ihre Sprache, aber sie öffnen sich einer dynamischen Welt, in der Talent sich wohlfühlen sollte und Sprache eine Barriere sein kann, wenn du nur deine Sprache sprichst. Also sie lieben immer noch Französisch und sprechen Französisch, haben sich aber extrem geöffnet dem Englischen gegenüber mit zum Beispiel doppelten Schildern. Oder wenn du mal in Paris abends ins Restaurant gehst, dann sprechen die große Mehrheit der Restaurantinhaber oder auch der Servicekräfte Englisch. Also das meine ich damit, beides zu machen, funktioniert, glaube ich, schon. Übrigens, das Gleiche gilt ja für die Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist auch so, dass die offizielle Sprache Arabisch ist, aber fast jeder spricht dort Englisch oder Singapur, Kanada etc. Da gibt es ganz viele Beispiele.
Das stimmt. Da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf an vielen Stellen.
Genau. Und wie gesagt, man kann beides zusammen machen. Es ist überhaupt gar kein Problem, so wie das Frankreich macht. Und es muss auch nicht überall sein, sondern bedarfsgerecht, wo vielleicht Mangel besteht, dass man in bestimmten Großstädten, die sowieso sehr international ist. Und Frankfurt zum Beispiel ist eine sehr internationale Stadt mit der AMLA, mit der EZB etc. Und da habe ich schon auch eine Veränderung gemerkt, dass viel mehr Englisch gebraucht wird als zum Beispiel vor 30 Jahren oder als ich hier aufgewachsen bin.
Ja, das stimmt. Und die junge Generation spricht ja auch, meine Beobachtung, deutlich mehr Englisch als jetzt noch die Generationen davor.
Absolut richtig. Vielleicht auch durchs Internet, ne?
Das, klar.
Darüber reden wir ja später noch. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so.
Ja. Du hast dich jetzt fast schon die Überleitung gemacht. Was ist denn deine nächste Facette von Freiheit? Welchen Gegenstand hast du da mitgebracht?
Freiheit, sich weiterzubilden und seine eigene Meinung zu bilden und die Freiheit, selber Entscheidungen zu treffen. Und da hatte ich tatsächlich ein Erlebnis als Schülerin. Ich war auf der Musterschule in Frankfurt und wir haben von Immanuel Kant einen Text bearbeitet über Aufklärung. Und der Satz ist mir heute noch sehr präsent. Der ist wirklich nicht mehr aus meinem Kopf gegangen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und das fand ich so schön. Es hat sehr mit mir gesprochen, in Anführungszeichen, als Kind, weil ich dachte, ja, das stimmt. Man muss sich sozusagen selber bilden, aufklären, Informationen beschaffen und sich somit aus einer vielleicht vermeintlichen Unmündigkeit befreien, indem es eben eine Hohlschuld ist, sich Informationen zu beschaffen und vielleicht nicht alles so zu akzeptieren, sondern kritisch zu hinterfragen. Und das hat mir, wie gesagt, sehr imponiert. Gut, ist ja für dich als Journalistin ganz, ganz normal, aber so als Kind hat mir das sehr imponiert und ist immer noch meine Lieblingsdefinition von Aufklärung.
Und es ist spannend, nämlich gerade in diesen Zeiten, wo zumindest mein Eindruck ist, dass viele sich zurücklehnen und sagen, die haben so eine gewisse Anspruchshaltung, ne? Dass alles zu ihnen selbst kommen muss. Und du sagst, es ist eine Hohlschuld. Ihr müsst raus, sozusagen. Weg vom Sofa.
Richtig, ihr müsst raus, weg vom Sofa. Und das ist schon die Pflicht eines jeden, finde ich. Also es ist kein nice to have, sondern man, finde ich, respektiert sich ja selber auch nur, wenn man quasi Gebrauch macht aus seinen Möglichkeiten. Mhm. Ja, und das fängt damit an, dass ich nicht auf andere warte, mir Informationen zu geben, sondern mir selbst Informationen beschaffe, sie kritisch hinterfrage und einsehe, dass letztendlich man selber die Entscheidung trifft und dazu natürlich auch die sowohl die positiven als auch die negativen Konsequenzen trägt.
Das stimmt. Du hast selber auch Kinder, hast du das Gefühl, dass unser Bildungssystem dem Rechnung trägt, im Sinne, dass es die Kinder aktiviert, selber aktiv zu werden und selber loszumarschieren und sich die Infos zu holen?
Ich habe 14-jährige Zwillinge, die in England aufs Internat gehen und da ist eine meiner größten Sorgen, aber es kann auch sein, dass ich das einfach aus einer gewissen Paranoia her beobachte, dass wir im Gegensatz zu damals, als ich keinen Zugang zum Internet hatte und, sagen wir mal, Zugang nur zu schwerer verdaulichen Informationen heißen, wenn wir über Immanuel Kant reden, ist das zwar der erste Satz und der ist mir auch sehr präsent geblieben, aber wir haben trotzdem das Werk bearbeitet. Wir hatten keine Zusammenfassung, weil es auch technisch nicht diese Möglichkeiten gab. Und übrigens bin ich eine riesen Verfechterin vom digitalen Fortschritt und technischen Fortschritt. Aber wie gesagt, wenn ich an meine Kinder denke, dann frage ich mich, nehmen wir vielleicht zu viele Shortcuts? Weil ja das Lesen eines Werks auch eine Art Bildung ist und was mit dir macht.
Der Prozess an sich.
Genau, der Prozess an sich, etwas schwerer verdaulich zu lesen. Und da fallen mir ganz viele Facetten ein. Also einmal Details zu erkennen, deine eigene Meinung dir zu bilden und vielleicht auch mal etwas zu machen, was einem nicht so viel Spaß macht und es trotzdem zu machen und Konzentration über einen längeren Zeitraum zu üben.
Ja.
Und das sind zumindest mal als 48-Jährige meine Vorurteile, die ich dann habe gegenüber meinen 14-jährigen Zwillingen oder Vorurteile, sagen wir mal, meine Paranoia, die ich habe. Und ich glaube tatsächlich, dass es hilft, einfach diese Handyzeit oder Mobilgerätzeit einzuschränken. Das mache ich auch bei meinen Kindern und das macht die Schule auch. Und ich glaube, dass das hilft, weil man eben nicht immer zugreifen kann, sondern sich durchbeißen muss durch bestimmte Informationen und das auch mal selber prozessieren muss. Hm. Also wie gesagt, kann ich da nur für meine Kinder sprechen, aber ich finde das ganz gut, dass wir das limitieren.
Hm. Gibt es denn sonst Anreize, dicke Bücher zu lesen? Mussten die Kant lesen?
Tatsächlich musste ich ihnen keine Anreize geben bisher. Gott sei Dank ist es so, dass die während Covid, während des Lockdowns, der in Dubai übrigens sehr viel kürzer war als in Europa, hatten wir trotzdem ungefähr 8 Wochen Lockdown. Und man muss sich das so vorstellen, es ist unheimlich heiß draußen. Es sind 40, 45 Grad, wunderschönes Wetter, man kann nicht rausgehen. Wir haben damals am Strand gewohnt und die haben dann selbst tatsächlich sich Bücher ausgeliehen und an einem Wettbewerb teilgenommen. Wer liest die meisten Bücher? Also hat die Schule einen Wettbewerb gestartet und ja, meine Töchter sind Gott sei Dank so alleine sehr ehrgeizig und haben an dem Wettbewerb teilgenommen und das war dann für die das Training sozusagen auch dickere Bücher zu lesen seit Covid. Das machen die heute noch.
Das ist doch gut. Das ist eine gute Facette dieses ganzen Themas.
Ja, absolut.
Ja. Suat, was ist deine dritte Facette, dein dritter Gegenstand?
Ja, wir haben ja über Aufklärung gesprochen und sich Informationen zu beschaffen, um sich eine Meinung zu bilden und Informationen kritisch zu hinterfragen. Und dann ist eben die Frage, aber was ist die Quelle deiner Information? Wie macht man das? Und habe ich überhaupt eine freie Informationsquelle? Oder ist sie limitiert durch Sprache, durch Grenzen etc.? Und da fand ich das Internet Mitte, Ende der 90er Jahre, für mich war das ein Quantensprung, weil man Zugang zu Informationen hatte.
Ja.
Auf anderen Sprachen, andere Sichtweisen, jederzeit sozusagen verfügbar, hat mich vor allem akademisch interessiert, also was für andere Papers gab, das war zu meiner Studierendenzeit und ich finde, das ist bis kurzem so gewesen, dass ich das uneingeschränkt toll fand, denn es geht ja im World Wide Web schließlich um den Austausch von Informationen über Grenzen hinaus und zum ersten Mal in den letzten Monaten habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht, aber wie kannst du beurteilen, dass deine Quelle noch korrekt ist in den Zeiten von Artificial Intelligence, von AI? Und trotzdem bin ich, wie gesagt, eine Befürworterin von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, das bringt uns unheimlich viel digitalen Fortschritt, den wir auch vor allem in Deutschland noch brauchen aufgrund des Fachkräftemangels. Aber umso wichtiger ist eben, was Immanuel Kant gesagt hat, mit der Aufklärung. Also du musst schon deine Quellen richtig checken. Und da gilt vielleicht auch ein bisschen Zeit vor Bequemlichkeit im Sinne von, wenn etwas mal ganz schnell gehen soll, dann geht es vielleicht doch nicht so schnell. Man muss wirklich schauen, ist das jetzt echt? Ist das tatsächlich irgendwie optimiert mit künstlicher Intelligenz oder nicht? Also gilt vor allem auch vielleicht für die etwas jüngere Generation, die Kurzvideos anschaut oder Statements, die sehr, sehr kurz sind. Und da ist, glaube ich, ein kritischer Geist sehr wichtig, wichtiger denn je, denn wir brauchen beides. Also das Internet als Informationsaustauschplatz, aber auch einen kritischen Geist, der sich die Zeit nimmt, die Quellen zu hinterfragen.
Ja, absolut. Ich frage mich manchmal, ob das, also absolut richtig, unterschreibe ich alles, aber ob das reicht. Und jetzt bist du gerade in der Bankenindustrie und ich habe einen schönen Vergleich gelesen von Yuval Harari, dem israelischen Historiker, der gesagt hat, beim Geld wurde auch sehr schnell eingeführt, dass es kein Falschgeld geben darf und es gibt Kontrollen und ihr Bankwesen, im Finanzwesen wisst das ganz besonders, wie stark man da immer permanent mit Regeln hinterher sein muss, dass eben nicht Geld gewaschen wird, dass man kein falsches Geld hat. Und das müsste man bei KI genauso einführen. Also zum Beispiel, dass man reguliert, dass keine künstliche Intelligenz vorgeben darf, dass sie ein Mensch ist. Jetzt mal nur als eine Regel zu nennen. Aber trotzdem scheint sich die Menschheit da nicht drauf einigen zu können, oder?
Ich glaube, dass die Herausforderung in der Komplexität liegt. Wenn ich zum Beispiel, und wie gesagt, habe ich ja in Dubai gelebt und die VAE ist extrem digital, sehr, sehr weit. Also da kannst du über einen Notar auch ein Haus kaufen, ohne physisch vor Ort zu sein, sehr, sehr weit mit Gesichtserkennung etc. und Spracherkennung. Und von daher glaube ich, das ist so ein vielschichtiges Problem. Und wenn ich mal auf meine Zeit in den VAE zurückschaue, ich war eigentlich ganz froh, dass ich 24/7 Zugriff hatte auf zum Beispiel meine Bankkonten oder Informationen. Und ja, klar, steckte da ein Bot dahinter, mich gar nicht so gestört. Ich glaube, es kommt wirklich drauf an, wofür du das nutzt. Für mich ist eben Bildung und Aufklärung und Informationen, die, sagen wir mal, neutral sind, ein extrem hohes Gut. Ich glaube, das ist da, wo wir echt aufpassen müssen, dass das nicht verfälscht ist, auch für die zukünftigen Generationen, denn sonst können sie sich kein eigenes Bild machen, wenn sie nicht die korrekten, oder sagen wir mal, korrekt ist das falsche Wort, aber wenn sie die unverfälschten Informationen nicht haben.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es eins der wichtigsten Themen unserer Generation ist tatsächlich, weil ja so viel von den Informationen, auf die wir Zugriff haben, die Fälschungen schon so gut sind, dass du kaum, also auch mit kritischem Geist, das kaum erkennen kannst. Also am Anfang waren die Bilder, hast du mal schon gesehen, der Papst mit der weißen Jacke, war zum Beispiel eins, wo man sich dachte, naja, wird er das wirklich anziehen? Aber es gibt ja auch schon Videos und Bilder, und selbst das haben ja viele geglaubt, die man eigentlich technisch auch nicht mehr erkennen kann. Da sind keine Pixel mehr, das hat nicht mehr 6 Finger.
Ja, das ist richtig. Aber weißt du, andererseits ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Also wie man auf Englisch so schön sagt, ist vielleicht ein Blessing in Disguise. Warum? Weil wenn wir mit dieser rasanten Entwicklung bezüglich künstlicher Intelligenz oder digitalem Fortschritt weitermachen, ist es natürlich, oder weitergemacht hätten, ich komme gleich dazu, ist es natürlich auch etwas verführerisch, sich zurückzulehnen und zu sagen, das macht jetzt die künstliche Intelligenz für mich. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt ein bisschen erwachen und sagen, die ist so gut geworden, dass man sich überlegen muss, ob die Informationsquelle korrekt ist, ob die Information korrekt ist, sodass wir gezwungen werden, nicht diesen rasanten Aufschwung weiterzugehen, sondern beides zu machen. Sowohl den digitalen Fortschritt, aber auch und umso mehr unseren Kopf und Geist zu nutzen. Und nur beides kombiniert ist extrem wertvoll. Ja. Und eben nicht, dass man sich hinlegt und sagt, die künstliche Intelligenz macht alles, sondern beides zusammen, also quasi digitaler Fortschritt und das Menschliche. Und da glaube ich ganz fest dran, das ist die Erfolgsformel auch für die Zukunft.
Also so, das war ja das perfekte Schlusswort für unsere Folge heute. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Mir hat es wirklich Spaß gemacht.
Danke dir, liebe Andrea. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Das war die 60. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Leonie Hartmann. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.